Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die andauernde Gewalt in Syrien löst zunehmend internationale Proteste aus. Der türkische Außenminister Davutoğlu warf der syrischen Regierung vor, tagtäglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen. Das chinesische Außenministerium forderte in einer Erklärung ein sofortiges Ende allen Blutvergießens und einen politischen Dialog ohne Vorbedingungen. Die syrischen Regierungstruppen weiteten ihre Angriffe heute aus.
Panzer am Rande von Homs, die Stadt militärisch belagert. Auch heute wurde wieder geschossen, melden Oppositionsgruppen. Das syrische Staatsfernsehen zeigt das Viertel Baba Amr, zerstört durch Bombeneinschlag. Und behauptet, für all das seien Terroristen verantwortlich. Tausende Zivilisten harren in den Kellern aus, abgeschnitten von der Außenwelt. Draußen warten noch immer Hilfsorganisationen, aber erhalten keine Genehmigung, um den Menschen zu helfen. Das ist eine Krise, die andauert, und das mitten im Winter. Journalisten, die in Baba Amr waren, berichten von dem unfassbaren Leid der Menschen dort. Dem Mangel an Essen und Wasser. In der Hauptstadt Damaskus ein staatliches Krankenhaus. Es sind die sterblichen Überreste der beiden westlichen Journalisten, die vor mehr als einer Woche bei den Kämpfen in Baba Amr getötet wurden. Offenbar durch Bomben des Regimes. Wir übergeben die Leichen der amerikanischen Journalistin und des französischen Fotografen an die diplomatischen Vertreter, damit die Körper ordnungsgemäß in die Heimatländer gebracht werden können. International wollen immer mehr Politiker gegen die syrische Führung ermitteln lassen durch den Internationalen Strafgerichtshof. Die Opposition, wie hier im Norden von Syrien, fordert das schon lange. In Idlib ein Stadtpark. Die Menschen heben Gräber aus. Sie können die Leichen nicht auf den Friedhof bringen, berichten sie. Dort schieße die Armee.
Im äußersten Osten Russlands beginnen in etwa einer Stunde die ersten Abstimmungen zur Präsidentenwahl. Das größte Land der Erde erstreckt sich über 9 Zeitzonen. Insgesamt sind 110 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Umfragen sehen den bisherigen Ministerpräsidenten Putin klar vorn. Beobachter aus dem In- und Ausland wollen die Auszählung überwachen. Nach der Parlamentswahl im Dezember hatte es massive Betrugsvorwürfe gegeben. Die Wahl in Russland begleiten wir auch im Internet auf tagesschau.de. Unter anderem werfen wir einen Blick auf die Arbeit der Wahlbeobachter. Die CSU sieht derzeit keinen Anlass für die diskutierte Ausweitung des künftigen Euro-Rettungsschirms ESM. Auf dem kleinen Parteitag in Nürnberg sagte CSU-Chef Seehofer, es müsse verhindert werden, dass diejenigen, die helfen, selbst hilfsbedürftig werden. Bis Ende März wollen die Euro-Staaten klären, ob der ESM aufgestockt wird. Seehofer sprach sich außerdem dafür aus, die Bevölkerung stärker in grundlegende europäische Entscheidungen einzubinden.
Mitten im Volk das Credo der CSU. Um das zu garantieren, fordert Parteichef Horst Seehofer den Volksentscheid auf Bundesebene. Vor allem, wenn es um die Euro-Rettung geht, sollen die Menschen direkt gefragt werden. Schließlich sei die Zukunft Deutschlands und Bayerns betroffen.
Wir dürfen keine Politik unterstützen, mit der wir Gefahr laufen, dass der Rettungssanitäter selbst im Krankenhaus landet.
Für die Forderung nach mehr Volksentscheiden bekommt Seehofer Zustimmung, auch von der Opposition. Diese kritisiert jedoch, dass der CSU-Chef bisher Volksentscheide ablehnte. Sein Ansinnen sei Europopulismus. Offenbar will Seehofer darauf reagieren, dass bei den Wählern und in der Partei das Vertrauen in Griechenland schwindet.
Wenn ein Land nicht willens oder in der Lage ist, sich an die Stabilitätskriterien zu halten, keine Bereitschaft zeigt, die Stabilitätsunion mit Leben zu erfüllen, dann muss es auch akzeptieren, dass es eine Chance außerhalb der Eurozone bekommt.
Deswegen ist die Stimmungslage relativ eindeutig zu sagen, lieber einen geordneten Plan B, lieber kein Fass ohne Boden, sondern einen klaren Schnitt.
Eine Position, die auch schon Bundesinnenminister Friedrich äußerte. Doch um sich nicht erneut gegen Kanzlerin Merkel zu stellen, wollte er dies heute in Nürnberg nicht wiederholen.
Die CSU-Basis sieht einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone immer kritischer. Doch noch ist CSU-Chef Horst Seehofer gegen einen Austritt Athens, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen kaum absehbar sind. Andererseits will Seehofer auch kein Fass ohne Boden. Und deshalb soll das Volk bei weiteren Rettungsmaßnahmen per Entscheid direkt mitbestimmen können.
Bundesbankpräsident Weidmann kritisiert die jüngsten Finanzhilfen der Europäischen Zentralbank. Die EZB hatte von der Schuldenkrise gebeutelten Banken erneut Geld geliehen, insgesamt mehr als 500 Milliarden Euro. Die Konditionen seien sehr generös geraten, sagte Weidmann dem Spiegel. Das vermittele kurzfristig Ruhe, eine Ruhe, die trügerisch sein könnte. Weidmann äußerte Zweifel an den Sicherheiten, die die Banken hinterlegen.
Auf dem Landesparteitag der Linken in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Bundespräsidentschaftskandidatin Beate Glasfeld heute der Basis vorgestellt. Sie sprach sich für eine schnelle Verurteilung rechter Gewalttäter aus und forderte ein Verbot der NPD. Die 73-Jährige ist für ihr jahrzehntelanges antifaschistisches Engagement bekannt. Während Glasfeld von der Linken nominiert wurde, unterstützen alle anderen Parteien die Kandidatur von Joachim Gauck für das Bundespräsidentenamt. In Münster haben etwa 5000 Menschen weitgehend friedlich gegen einen Neonazi-Aufmarsch demonstriert. Unter dem Motto »Keinen Meter den Nazis« protestierten sie gegen Rechtsextremismus. Schätzungen der Polizei zufolge waren etwa 350 Neonazis nach Münster gekommen. Sie wurden von Beamten zum Startpunkt des Aufmarsches begleitet. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei gab es mehrere Verletzte.
Im italienischen Grosseto ist heute das Beweisverfahren zur Havarie der Costa Concordia eröffnet worden. In der nicht öffentlichen Anhörung wurden zunächst Sachverständige bestimmt, die Unglücksnacht rekonstruieren sollen. Der Kapitän des Schiffes muss sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, Schiffbruchs und vorzeitigen Verlassens des Kreuzfahrtschiffs verantworten.
Seit Generationen hat es einen solchen Prozessauflauf in Grosseto nicht gegeben. Im Stadttheater von Grosseto kamen heute Vormittag Überlebende, Anwälte, Richter und Sachverständige zusammen, um Beweismaterial vorzulegen, auszutauschen und Prozessfragen zu besprechen. Zur Beweisaufnahme war die Presse nicht zugelassen. Zur heutigen Verhandlung erschien der Unglückskapitän Francesco Schettino nicht. Er fürchte um sein Leben, teilten seine Anwälte mit. Über Schettinos Verhalten in der Unglücksnacht kommen immer belastendere Details ans Licht. Fahrlässige Tötung, Schiffbruch und vorzeitiges Verlassen der Brücke, so die bisherigen Anklagepunkte der Staatsanwälte. Die dramatischen Ereignisse der Unglücksnacht standen heute im Mittelpunkt. Der Kommandant ist zusammen mit 4 Offizieren in Richtung Schiffsbug gerannt. Dann sind sie in ein Rettungsboot gesprungen. Uns ließen sie an Bord zurück. Schwere Vorwürfe richten die Überlebenden auch gegen die Reederei Costa. Ich will begreifen, warum die Reederei Costa den Kapitän Schettino, der nur Schaden anrichtet, auf ihren Schiffen überhaupt fahren lässt. Die Reederei selbst weist alle Vorwürfe zurück. Wir sind in keiner Weise für das Unglück verantwortlich. Ausgehend von dem, was wir bisher wissen, haben wir alles, was nur irgend möglich war, getan. Heute Morgen lag die Costa Concordia im Nebel vor der Insel Giglio. Es wird noch viele Verhandlungstage dauern, bis man klar sieht.
Knapp 2 Jahre nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko will der BP-Konzern zehntausenden privaten Klägern Entschädigungen zahlen. Das Unternehmen einigte sich nach eigenen Angaben mit Fischern und anderen Betroffenen auf eine Gesamtsumme von 7,8 Milliarden Dollar. Nach der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon im April 2010 waren hunderte Millionen Liter Öl ins Meer geflossen. 11 Menschen kamen ums Leben. Über weite Teile der USA ist eine Tornadoserie hinweggezogen und hat mindestens 36 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 80 Wirbelstürme brachen über das Land herein, von der Mitte bis in den Süden. Ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, Feuerwehrwachen, Schulgebäude und Gefängnisse schwer beschädigt. Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten. Besonders hart getroffen sind die Staaten Kentucky und Indiana.
Es war, als öffneten sich die Tore zur Hölle. So beschreiben Augenzeugen die gefährlichen Wirbelstürme. Stundenlang fegen sie über den mittleren Westen und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern, Hagelkörner so groß wie Golfbälle, 83 Tornados an nur einem Tag. Samantha Snell hat überlebt, aber ihr gesamtes Hab und Gut ist begraben unter einem Berg von Schutt und Bäumen. Ihr habt 11 Minuten, haben sie im Fernsehen gewarnt. Innerhalb von 2 Sekunden kam der Sturm und hat mein ganzes Haus aus dem Fundament gehoben. Von der Golfküste bis zu den großen Seen im Norden wüten die Wirbelstürme und reißen viele Menschen mit in den Tod. Wer Glück hat und schnell genug ist, kann sich in einen der Schutzräume flüchten. Ich rannte raus in den Sturm, drehte mich um und mein Haus war weg. Während die Menschen ihre Häuser notdürftig reparieren, suchen Helfer noch immer nach Überlebenden. Dass es schon so früh im Jahr so viele Wirbelstürme gibt, könnte mit dem milden Winter hier zusammenhängen, vermuten Meteorologen. Für sie kein gutes Zeichen, denn die Tornadosaison hat gerade erst begonnen.
In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München im Titelrennen einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Rekordmeister unterlag Bayer Leverkusen mit 0:2. Hier die weiteren Ergebnisse: Berlin-Bremen 1:0, Hannover-Augsburg 2:2, Kaiserslautern-Wolfsburg 0:0, Hamburg-Stuttgart 0:4. Im Spiel Dortmund gegen Mainz steht es kurz vor Ende 2:1. Morgen empfängt Nürnberg die Borussen aus Mönchengladbach und Hoffenheim trifft auf Köln. Die Tabelle: Dortmund mit deutlichem Vorsprung an der Spitze vor München und Mönchengladbach. Schalke ist Vierter, dann Leverkusen, Bremen und Hannover. Die zweite Hälfte beginnt mit Nürnberg, dahinter Wolfsburg, Mainz und Hamburg. Berlin nun einen Punkt vor der Abstiegszone, dort Augsburg, Freiburg und schlusslich Kaiserslautern.
Magdalena Neuner gewinnt die erste deutsche Goldmedaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Ruppolding. Die Walgauerin zeigt im Sprint eine perfekte Leistung. Und das muss sie auch, denn ihre größte Konkurrentin, die Weißrussin Daria Domracheva, ist ähnlich schnell und ebenfalls fehlerlos. Aber Neuner behält vor 28.000 begeisterten Zuschauern die Nerven, trifft auch stehend alle Scheiben. Am Ende hat die Walgauerin 15,2 Sekunden Vorsprung vor Domracheva. Dritte wird Vita Semarenko aus der Ukraine.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. März.
Morgen ist es unter leichtem Hochdruckeinfluss zwar häufig grau in grau, aber es bleibt noch weitgehend trocken. Dann nähert sich ein Tiefausläufer, der gegen Abend von Westen Regen bringt. In der Nacht gibt's im Nordosten noch längere Zeit Wolkenlücken, im übrigen Land verdichtet sich die Bewölkung immer mehr, hier und da tröpfelt es. Morgen ist es zunächst meist stark bewölkt, Richtung Osten fallen anfangs einzelne Schneeflocken, sonst nur ein paar Regentropfen. Später lockert es gebietsweise auf, bevor von Westen ein Regengebiet heranzieht. Schwacher bis mäßiger, im Nordosten auch frischer Wind aus südlichen Richtungen. Unter klarem Himmel an Oder und Neiße heute Nacht leichter Frost, in der Kölner Bucht bis plus 7 Grad. Morgen Temperaturen von 4 Grad in Vorpommern bis 15 am Oberrhein. Am Montag im Westen und Süden gebietsweise Regen und mitunter windig, im Bergland Schnee, im Nordosten trocken und teilweise freundlich. Am Dienstag verbreitet trocken bei einer Mischung aus Sonne und Wolken, so beginnt auch der Mittwoch, aber später im Nordwesten Regen und zum Teil stürmischer Wind.
Die Tagesthemen um 22.35 Uhr mit Ingo Zamperoni, darin brutale Gewalt in Syrien, die Katastrophe von Homs und Großeinsatz auf Berlins neuem Flughafen Berlin-Brandenburg, probt den Notfall.